Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen und auch auf Gottes Wort hören dürfen. Vielleicht habt ihr es schon gehört, aber es geht um ein neuer Trend von Amerika nach Europa. Es geht um Trennungspartys. Frisch geschieden, Europa feiert, anstatt zu trauern. Die Papiere sind unterschrieben, die Ringe abgenommen, die Sektkorken können knallen. Willkommen in der Welt der Scheidungspartys. Ein Trend, der aus Amerika mittlerweile nach Europa geschwappt ist. Ob in Frankreich, Großbritannien oder Deutschland, das Ende einer Ehe oder Beziehung kann nun genauso gefeiert werden wie der Anfang. Als ich das zu Hause geschrieben habe, habe ich mir euch vorgestellt. Und ich habe mir gedacht, ihr sitzt jetzt alle hier und schüttelt den Kopf und sagt, wie kann es denn sowas geben? Habe ich recht gehabt? Schön. Aber wartet mal, bis wir jetzt den Predigttext lesen aus 1. Mose Kapitel 31. Denn dort wird nach einer Trennung zumindest eine kleine Party gefeiert. Lasst uns den Text lesen. 1. Mose 31, ab Vers 44. Und ich lese bis Kapitel 32, Vers 1. Laban sagte, komm, wir wollen nun einen Bund machen, ich und du. Der soll ein Zeuge sein zwischen mir und dir. Da nahm Jakob einen Stein und stellte ihn als Denkmal auf. Und Jakob sprach zu seinen Brüdern, sammelt Steine. Da nahmen sie Steine und errichteten einen Steinhaufen und aßen dort auf dem Steinhaufen. Und Laban nannte ihn Jeger Sahuduta, Jakob aber nannte ihn Galed. Und Laban sprach, dieser Steinhaufen sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Darum wird er Galed genannt. Und Mizpa, weil er sprach, der Herr wache zwischen mir und dir, wenn wir einander nicht mehr sehen. Wenn du meine Töchter schlecht behandelst und du zu meinen Töchtern hinzu andere Frauen nimmst und kein Mensch dazwischen tritt, so ist doch Gott Zeuge zwischen mir und dir. Weiter sprach Laban zu Jakob, siehe, dieser Steinhaufen und dieses Denkmal, das ich errichtet habe zwischen mir und dir, dieser Steinhaufen sei Zeuge und dieses Denkmal ein Zeugnis dafür, dass ich niemals über diesen Steinhaufen hinaus zu dir kommen will und dass auch du niemals in böser Absicht über diesen Steinhaufen oder dieses Denkmal hinaus zu mir kommen sollst. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Jakob aber schwor bei dem, den sein Vater Isaak fürchtete. Und Jakob brachte ein Opfer da auf dem Berg und lud seine Brüder ein zu essen, und sie aßen und übernachteten auf dem Berg. Und Laban stand am Morgen früh auf, küsste seine Enkel und seine Töchter und segnete sie, dann ging er und kehrte wieder an seinen Ort zurück. Lasst uns noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und du hast vieles in deinem Wort aufgeschrieben, was es für uns zu entdecken gilt. Und manchmal wissen wir noch gar nicht, Herr, was hat das jetzt für uns zu bedeuten. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, diesen Text zu verstehen, einzuordnen, aber auch, dass wir heute aus dieser Predigt etwas für unser persönliches Leben mitnehmen können, Herr. Dass es wirklich praktisch wird. Und dazu mögest du Gnade geben, mir zum Reden, uns allen zum aufmerksamen Zuhören und zum Anwenden in unserem Leben. Amen. Ich habe die Predigt in drei Teile geteilt. Ungefähr alle gleich lang. Eine Einführung, ja nicht alle gleich lang, ein Auslegungsteil und dann ein Anwendungsteil. Und die Einführung ist heute etwas länger als sonst, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir mal so den Überblick wieder bekommen, worum geht es denn eigentlich im ersten Buch Mose. Wir beschauen ja heute und in jeder Predigt im Moment nur einen ganz kleinen Teil der Lebensgeschichte Jakobs an. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, den großen Überblick zu bekommen, damit wir uns nicht in Kleinigkeiten verlieren, sondern immer wieder auch das Wirken Gottes sehen. Das erste Buch Mose ist das erste Buch der Bibel. Es ist das Buch der Anfänge. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die ersten beiden Worte dieses Buches heißen am Anfang. Das erste Buch Mose hat zwei große Teile. Kapitel 1 bis 11 beschreiben die Anfänge der Menschheit. Und diese ersten Kapitel sind von äußerster Wichtigkeit, denn dort erfahren wir etwas über die Herkunft des Menschen. Wo kommen wir eigentlich her? Wer sind wir Menschen denn eigentlich? Wir sind Geschöpfe Gottes, das erfahren wir da. Und das gibt uns eine Identität und sagt uns sehr viel aus über den Wert des Menschen. Aber dann erfahren wir auch etwas über den Sündenfall. Das ist auch äußerst wichtig und ich kann es nur immer wieder wiederholen. Durch den Sündenfall und durch diese Beschreibung, was da geschehen ist, können wir die Welt, so wie sie heute ist, nur verstehen. Ansonsten wüssten wir nicht, wo kommt all dieses Leid und wo kommen all diese Schwierigkeiten her. Anstelle einer Menschheit, die mit und für ihren Schöpfer lebt, haben sich die Menschen von Gott abgewandt und sind ihre eigenen Wege gegangen. Und es ist eine gottlose Gesellschaft und eine von Gott abgewandte Welt entstanden. Der zweite Teil, die Kapitel 12 bis 50, beschreiben wiederum Anfänge, aber nun die Anfänge des Volkes Israel und somit auch die Anfänge des großen Rettungsplanes Gottes, der mit Abraham begonnen hatte und der sich schließlich über das ganze Alte Testament ziehen wird und im Kommen des Herrn Jesus Christus gipfelt. Und wenn wir jetzt eine Woche vorausblicken auf Karfreitag und auf die Auferstehung am Osterfest, dann sehen wir da den Höhepunkt des Heilshandelns Gottes, was hier ganz am Anfang der Geschichte im ersten Buch Mose begonnen hat. Gott hat einen Plan, um Menschen zu retten. Gott hat einen Plan, um die Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, die weggelaufen sind von ihrem Schöpfer, mit sich selbst zu versöhnen. Menschen, die Gott gegen Gott rebelliert haben, jetzt durch den Herrn Jesus Christus Vergebung zuteil werden zu lassen, Gnade zuzusprechen, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir im Glauben unsere Sünde dem Herrn Jesus Christus bringen und uns durch ihn mit Gott versöhnen lassen. Und dieser Rettungsplan Gottes beginnt mit einem Mann, mit Abraham. Und im ersten Buch Mose wird dann die Geschichte Abrahams, Isaaks, seines Sohnes und seines Enkels Jakobs beschrieben. Und es mündet dann in die Gründung des Volkes Israels, nämlich die 12 Söhne Jakobs, die ja die Stammväter Israels sind. Und auch wenn wir uns auf diese Biografien von Abraham oder Jakob konzentrieren, so ist nicht Jakob die Hauptperson, die wir immer wieder betrachten, sondern die Geschichte, die wir hier betrachten, ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Es geht nicht in allererster Linie um Abraham. Es geht nicht in allererster Linie um Jakob, sondern es geht um Gottes Geschichte mit diesen Menschen. Und dann ist das erste Buch Mose aufgeteilt in 10 Abschnitte, nämlich 10 Geschlechtsregister, die jeweils beginnen mit den Worten, dies ist die Geschichte von oder so ähnlich. Es handelt sich dann aber nicht nur um Namenslisten, sondern diese Geschichten werden dann gefüllt mit Begebenheiten, die der Autor für wichtig fand, weiterzugeben. Wichtig natürlich für das Volk Israel, damit sie später wissen, wo kommen wir eigentlich her und wie hat Gott das alles bewerkstelligt, dass wir sein Volk wurden. Aber auch für uns heute wichtige Begebenheiten und die gilt es dann auch immer wieder zu entdecken. Diese 10 Geschlechtsregister oder diese 10 Geschichten sind dann unterschiedlich lang. Wir befinden uns jetzt im 8. Abschnitt oder im 8. Geschlechtsregister. Und es beginnt im Kapitel 25, Vers 19 und geht bis Kapitel 35, Vers 29. Also ungefähr 11 Kapitel umfasst diese ganze Geschichte. Und es beginnt mit den Worten, Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Und das Besondere an der Geschichte Isaaks ist, dass eigentlich weniger die Geschichte Isaaks beschrieben wird, sondern die Geschichte der Nachkommen Isaaks, der Familie Isaaks und insbesondere das Leben Jakobs. Und weil diese Geschichte Isaaks über 11 Kapitel geht, teilen wir sie nochmal in mehrere Abschnitte oder Akte ein. Ein Akt, ja, ist wiederum eine Unterteilung, und der erste Akt handelt von oder spielt in Kanaan. Die Handlung findet in Kanaan, in der Heimatfamilie von Jakob statt, also in der Familie Isaaks. Der zweite Akt ist die Handlung, wo Jakob von zu Hause weggeht und bei Laban wohnt. Und der dritte Akt ist dann, wenn er wieder zurückkommt nach Kanaan. Und dann ist jeder Akt in mehrere Szenen unterteilt. Und wir, wie gesagt, wir befinden uns im zweiten Akt und sind da in der sechsten von 8 Szenen. Ich wiederhole euch gerade diese Szenen nochmal, damit ihr die Zusammenhänge besser erkennt. Erste Szene, Jakobs Flucht von Kanaan und eine Gottesbegegnung in Bethel. Zweitens, Ankunft bei seinem Onkel Laban. Drittens, Jakobs Hochzeiten mit Labans Töchtern Lea und Rahel. Viertens, die Geburt von Jakobs Kindern. Fünftens, Jakobs Streit mit Laban. Und jetzt sechstens, da befinden wir uns gerade, Jakobs Trennung von Laban. Es folgt Jakobs Kampf mit dem Engel Gottes in Pniel und Jakobs Versöhnung mit Esau. Und diese sechste Szene, diese Trennung von Laban, das haben wir bereits in den letzten beiden Sonntagen betrachtet. Das Hauptthema dieser Szene ist die Trennung von Laban. Wenn ihr euch erinnert, begann sie mit einer Offenbarung Gottes, der Jakob zur Rückkehr nach Kanaan aufforderte. Das war die Predigt, die Mike vor 2 Wochen hatte. Kapitel 31, Vers 13, da spricht Gott: Ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt hast und mir ein Gelübde abgelegt hast. Und er spricht zu Jakob: Nun mache dich auf, geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Und wir haben damals gesehen, dass Jakob dieser Aufforderung Gottes folgte, indem er mit seinen Frauen, seinen Kindern und seinen Herden von Laban floh. Kapitel 31, Vers 17, da machte sich Jakob auf und lud seine Familie und seine Frauen und Kamele, und er führte all sein Vieh weg und seine ganze Habe, die er erworben hatte, seine eigene Herde, die er in Paddan Aram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaak in das Land Kanaan zu ziehen. Und nachdem Jakob geflohen war, stellte dies Laban 3 Tage später fest und er verfolgte ihn, bis er ihn einholte. Es kam dann wieder zur Auseinandersetzung zwischen den beiden, und Laban hatte aber von Gott Weisung erhalten, er soll Jakob in Ruhe lassen. Kapitel 31, Vers 24, aber Gott kam nachts im Traum zu Laban, dem Aramäer, und sprach zu ihm: Hüte dich davor, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Und diese Begebenheit, die Aufforderung Gottes zurückzukehren, der Gehorsam Abrahams, indem er floh, mündet nun in einem Vertrag zwischen Laban und Jakob. Und dieser Vertrag, der wird hier in unserem heutigen Text beschrieben. Wir wollen uns diesen Vertrag oder diesen Bund heute näher anschauen. Und so komme ich nach der recht umfangreichen Einführung zum Auslegungsteil der Predigt. Wir wollen uns bei dem Auslegungsteil 4 kurze Punkte betrachten. Erstens möchte ich mit euch kurz auf die heilsgeschichtliche Komponente eingehen. Zweitens möchte ich mit euch den Vertrag näher betrachten. Drittens eine Entwicklung im Jakobs Glaubensleben anschauen. Und viertens noch einige Randbemerkungen machen. Aber das wird nicht so viel, keine Angst. Das Heilshandeln Gottes, Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wie bereits gesagt, handelt diese Szene von der Trennung zwischen Jakobs Familie auf der einen Seite und Laban auf der anderen Seite. Nachdem Jakob vor 20 Jahren mit seiner Familie zu Laban geflohen war, so durfte dieser Auserwählte Gottes nicht bei Laban bleiben. Es war nicht Gottes Plan, dass nun der Jakob für immer seine Zelte bei Laban aufschlägt. Nein, Gott hat ja einen Plan mit Jakob und deswegen musste er ihn auffordern, geh weg von diesem Laban, geh dahin, geh zurück zu deinem Elternhaus. Für die weitere Heilsgeschichte Gottes und für die Entwicklung des Volkes Israel war es für Gott von äußerster Wichtigkeit, dass Jakobs Familie nicht Teil der Großfamilie Labans wird, sondern dass Jakobs Familie sich loslöst von Laban und seinem heidnischen Umfeld und eine eigenständige Familie wird. Das kam das letzte Mal so ein bisschen durch, weil wenn er bei Laban geblieben wäre, dann wäre er in der Großfamilie Labans untergegangen. Aber Gott hat hier einen ganz besonderen Plan. 20 Jahre zuvor musste Jakob wegen seines Betrugs an seinen Bruder und an seinen Vater zu Laban fliehen. Aber nun greift Gott wiederum ein, indem er Jakob zur Trennung von Laban und zur Rückkehr nach Kanaan aufruft. Und wir müssen das wirklich sehen. Gott hat diese Trennung angeordnet. Gott greift plötzlich wieder in das Geschehen ein und er offenbart sich. Und er forderte Jakob auf, ja, sich von Laban zu trennen. Dieser Ruf mündet in die Flucht und diese Flucht endet dann im Streit mit Laban, wo die beiden dann schließlich einen Trennungsbund schließen. Und jetzt wollen wir uns diesen Trennungsbund mal etwas näher anschauen, diesen Vertrag. Wir wollen die Vertragsbestandteile betrachten, denn damals wurden Verträge anders geschlossen wie heute. Wenn du heute einen Vertrag schließt, sei es einen Arbeitsvertrag oder wenn die Politiker einen Friedensvertrag schließen, dann setzen sie ein Papier auf und dann unterschreiben sie das feierlich und dann ist der Vertrag erfüllt. Damals wurden Verträge anders geschlossen, aber sie mussten ja auch irgendwie festgehalten werden und das sehen wir in diesem Abschnitt, den wir heute näher betrachten. Die Vertragspartner. Die Vertragspartner waren Laban auf der einen Seite und Jakob auf der anderen Seite. Laban sagt zu Jakob, komm, wir wollen nun einen Bund machen, ich und du, der soll Zeuge sein zwischen mir und dir. Jeder Vertrag hat auch einen Vertragsinhalt. Der Vertragsinhalt war hier ein zweifacher. Erstens verpflichtet der Vertrag Jakob, Labans Töchter, also Lea und Rahel, gut zu behandeln und keine weiteren Frauen zu nehmen. Vers 50, wenn du meine Töchter schlecht behandelst und wenn du zu meinen Töchtern hinzu andere Frauen nimmst und kein Mensch dazwischen tritt, siehe, so ist doch Gott Zeuge zwischen mir und dir. Also das erste war, er sagt Jakob, du nimmst dir keine weiteren Frauen, sonst gibt's Ärger. Ich kann darauf nicht aufpassen, aber Gott wird darauf Acht haben. Aber zweitens war dieser Vertrag auch nicht ein Friedensvertrag, das wäre das falsche Wort. Wir würden heute zu einem solchen Vertrag sagen, ein Nicht-Angriffspakt. Die haben also nicht wirklich Frieden geschlossen. Sie waren sich Feind, sie waren verstritten, aber sie haben diesen Streit in geordneten Bahnen geregelt mit einem Vertrag. Weiter sprach Laban zu Jakob, siehe, dieser Steinhaufen und dieses Denkmal, das ich errichtet habe zwischen mir und dir, dieser Steinhaufen sei Zeuge und dieses Denkmal ein Zeugnis dafür. Und jetzt kommt der Nicht-Angriffspakt, dass ich niemals über diesen Steinhaufen hinaus zu dir kommen will und dass auch du niemals in böser Absicht über diesen Steinhaufen oder über dieses Denkmal hinaus zu mir kommen willst. Also die beiden haben sich Grenzen gesetzt und haben deutlich gemacht, hier ist unsere Grenze. Du gehst dahin, und du gehst dahin und ich gehe dahin. Also ein Nicht-Angriffspakt. Und auf diese Weise trennen sich die Wege Jakobs und Labans. Als Zeugen im Sinne eines Erinnerungsobjektes dienten ein Gedenkstein und ein Steinhaufen. Die haben dann diese Steinhaufen aufgesetzt und diese Steinhaufen sollten sie daran erinnern. Das war praktisch der Vertrag selbst, der sollte daran erinnern, wir haben hier einen Bund geschlossen. Die hatten da keinen Notar, der einen Vertrag ausgefüllt hat, den sie dann unterschrieben haben und den sie dann immer mit sich getragen haben oder den sie in den Tresor gelegt haben. Das gab es damals weniger, aber diese Steine haben dieses Vertragsdokument letztendlich ausgemacht. Wenn jemand fragte, ja, wo steht's denn? Dann hätten sie sagen können, komm mit mir, ich zeig dir den Stein. Dieses Denkmal, denk mal darüber nach, was wir damals vereinbart haben. Da ist es irgendwo festgemacht. Und schließlich dienten die Zeugen, weitere Zeugen, dienten die Familienangehörigen, welche durch das gemeinsame Essen den Vertragsabschluss ratifizierten. Sie haben also damit bestätigt, hier wurde ein Vertrag geschlossen, ein Trennungsvertrag, und wir sind die Zeugen dazu, nämlich die Brüder, wie sie hier genannt werden. Das war einmal die Familie Labans und die Familie Jakobs. Und schließlich wurde Gott als Richter benannt. Im Falle eines Vertragsbruchs sollte Gott gegen den Vertragsbrecher als Richter auftreten. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns, so sagte es Laban. Jakob aber schwor bei dem, den sein Vater Isaak fürchtete. Durch den Vertrag wird die Trennung zwischen Laban und Jakob geregelt. Hier trennen sich ihre Wege. Und hier endet auch die Geschichte Labans, weil die ist uninteressant für die Heilsgeschichte Gottes. Wichtig ist, wie geht es mit Jakob weiter. Und wie es dann weitergeht, das sehen wir dann an den kommenden Sonntagen. Soweit zu dem Vertrag. Aber lasst mich auf eines hinweisen, was mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, nämlich, dass dieser Text uns etwas über die geistliche Entwicklung von Jakob sagt. Es wird nicht sehr viel geschrieben in diesen 11 Kapiteln über das, wie Jakob glaubte. Da wird von keinem großen Bekehrungserlebnis geschrieben. Aber wir sehen an einer Entwicklung, dass sich etwas in seinem Leben verändert hat. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Während Laban zwei unterschiedliche Götter als Zeugen anrief, nämlich einmal den Gott Nahors und einmal den Gott Abrahams, so schwört Jakob, aber bei dem, den sein Vater Isaak fürchtete. Und an dieser Stelle positioniert sich Jakob ganz klar auf der Seite Gottes. Am Anfang, als er von zu Hause floh, und Gott offenbarte sich ihnen, dann sagte er noch, ja, wenn du mich zurückbringst, dann will ich an dich glauben, dann will ich dir dienen. Aber hier ist er bereits an einem Punkt angekommen, wo er sich auf den Gott seines Vaters, man kann sagen, eingeschworen hat, wo er Vertrauen in ihn zeigt und wo eben hier das deutlich wird. Und das wird später, wenn wir die Geschichte am Ende weiterlesen, wird es noch sehr viel deutlicher, wie diese Glaubensentwicklung von Jakob sich entwickelt hat. Und vielleicht ist es bei dir in deinem Leben ähnlich. Du kommst vielleicht das erste Mal mit der Bibel oder mit Gott irgendwie in Verbindung und du fragst dich dann, ja, Gott, gibt es dich wirklich? Und vergleich das mal mit heute, wo stehst du heute in deinem Glaubensleben? Hast du Vertrauen gefasst? Ist da eine Entwicklung zu sehen? Hat sich dein Leben diesbezüglich verändert? Bist du dahin gekommen, dass du dein Leben dem Herrn Jesus anvertraut hast, dass du ihm dein Leben übergeben hast? Wir sehen, bei Jakob war es hier eine 20-jährige Entwicklung und es geht noch weiter. Und manchmal brauchen wir echt Geduld, auch mit anderen Leuten, ne? Aber das nur nebenbei. Dann ist mir, möchte ich noch auf einige Randbemerkungen dieses Textes hinweisen. Der Autor, also Mose, hat ja verschiedene Begebenheiten selektiert und 20 Jahre sind in einigen Kapiteln zusammengefasst und er hat also verschiedene Dinge ausgewählt, die für ihn wichtig waren. Aber manchmal werden die Punkte auch so geordnet, gerade auch, dass man sich das besser merken kann, dass man Parallelen entdecken kann oder Gegensätze entdecken kann. Und da möchte ich euch auf zwei Dinge aufmerksam machen. Erstens, ist dir aufgefallen, wie diese Szene endet? Das war nämlich in Vers 1, Kapitel 32. Da verabschiedet sich der Laban und er küsst seine Töchter und seine Enkelkinder. Ist euch aufgefallen, wen er nicht küsst? Er hat gedacht, nee, weg mit dir, ich will dich nicht mehr sehen. Erinnert euch mal zurück, als Jakob zu Laban kam, wie fing denn diese Szene an? Da küsste Laban den Jakob. Ein Kuss als Rahmenhandlung. Aber es hat sich was verändert in ihrer Beziehung. Anfangs war er ihm wohlgesonnen, aber jetzt mittlerweile hat sich so viel verändert. Am Anfang küsst er ihn, am Ende küsst er ihn nicht mehr. Und auch andere Dinge, die auffallen, nach wie kam Jakob zu Laban hin? Aufgrund einer Flucht. Er floh von zu Hause. Und jetzt flieht er wieder von Laban weg. Also es beginnt mit einer Flucht, es endet mit einer Flucht. Was kam nach der Flucht? Es kam eine Gottesbegegnung. Gott offenbart sich Jakob in Bethel. Jetzt nach dieser Flucht offenbart sich Gott wieder und es kommt zu diesem Kampf an diesem Fluss. All das sind wichtige Dinge, die einfach uns Lesern auch helfen sollen oder den damaligen, einfach verschiedene Dinge festzuhalten. Fassen wir zusammen. Die Trennung von Laban ist das Hauptthema dieser Szene. Gott ist es, der diese Trennung will und der diese Trennung initiiert. Jakob folgt dem Ruf Gottes, indem er mit seiner Familie und mit seinem Vermögen von Laban flieht. Dieser holt ihn zwar ein, aber er weiß genau, ich muss Jakob ziehen lassen, weil Jakob der Auserwählte Gottes ist, weil Gott einen Plan mit diesem Jakob hat. Mit Jakob führt Gott seinen Heilsplan, sein Rettungsanliegen der Menschheit weiter. Und deswegen war es für Gott so wichtig, dass er ihn da rausholt und dahin bringt, wo er ihn haben will. Das war jetzt der Auslegungsteil und jetzt wollen wir mal versuchen, das auf unser Leben anzuwenden. Und letzte Woche sagte der Wolfgang, du tust mir leid mit diesem Text. Er hat sich gedacht, was will er denn darüber sagen? Und ja, so ist es manchmal. Aber wenn wir überlegen, was ist denn das Hauptthema dieser ganzen Szene? Es geht hier um Trennung. Und ich möchte mit euch jetzt ein paar Lebensbereiche anschauen, wo es auch um Trennung geht oder vielleicht auch um Nichttrennung. Was sagt Gott zu verschiedenen Lebensbereichen? Sollen wir uns da trennen oder sollen wir bleiben? Und da gibt es eine ganze Menge von Lebensbereichen und ich musste mich echt auf ein paar konzentrieren, damit es nicht zu lange wird heute. Die Frage ist, wann ist für uns Christen eine Trennung geboten oder wann ist sie verboten? Wann ist sie angemessen oder wann ist sie vermessen? Aber bevor wir ein paar Lebensbereiche anschauen, lasst uns noch mal ein Stück zurücktreten und überlegen, wie können wir das denn eigentlich wissen? Vielleicht gibt es jemanden unter euch, der Wolfgang hatte vorhin schon über Probleme bei der Arbeitsstelle gesprochen. Vielleicht ist jemand von euch, der wirklich ein Problem auf der Arbeitsstelle hat. Und das beschäftigt dich natürlich. Und du betest auch, Herr, was soll ich denn eigentlich machen? Soll ich die Arbeitsstelle wechseln? Soll ich woanders hingehen? Soll ich da aufhören? Oder soll ich bleiben? Soll ich durchhalten? Und das beschäftigt dich so sehr und du kommst mit diesem Gedanken hier in den Gottesdienst und dann spricht der Stefan über Trennung. Und du sagst, ach, das ist doch ein Zeichen Gottes. Gott zeigt mir, ich soll meine Arbeitsstelle verlassen. Aber das sagt dieser Text nicht. Und wir dürfen nicht Dinge hineininterpretieren, die dort nicht stehen. Es ist hier, in dieser Stelle wird beschrieben, wie Gott mit Jakob in einer ganz bestimmten Situation gehandelt hat. Er schreibt nicht vor, wie wir in einer ganz anderen Situation uns verhalten sollen. Gott hatte hier ganz direkt zu Jakob gesprochen. Und Gott hat ihm gesagt, ich will, dass du das tust. Und er hat es ihm so gesagt, dass er es verstanden hat. Woher können wir wissen, was Gott von uns will? Nun, wir müssen darauf schauen, was Gott bereits offenbart hat. Ich sage das deshalb, weil ich am Anfang meines Glaubenslebens das so vermittelt bekommen habe, dass ich die Bibel so gelesen habe. Ich habe sie gelesen und habe dann gleich gefragt, was bedeutet das für mich? Ohne Filter oder so. Ich habe das direkt auf mein Leben angewandt. Und das halte ich für falsch. Wir müssen schauen, welche Gebote oder welche Regeln hat Gott für bestimmte Lebenssituationen gegeben. Und das wollen wir jetzt tun. Und ich möchte mit euch 5 Bereiche anschauen, wo wir das dann etwas näher anschauen können. Es geht also um die Frage der Trennung. Wo ist eine Trennung geboten? Wo ist eine Trennung verboten? Und dazu müssen wir an die passenden Stellen in der Schrift schauen, in den Lehrteilen der Schrift, um zu sehen, was sagt Gottes Wort dazu. Nun, lasst uns anfangen mit der Ehe. Was sagt Gottes Wort zu einer Trennung in der Ehe? Und ich habe das deshalb gewählt, weil viele von uns verheiratet sind und weil das ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist, oder? Und deshalb müssen wir wissen, was sagt denn Gottes Wort eigentlich dazu? Viele sind verheiratet und es ist interessant, wie viele dieses Jahr noch heiraten wollen. Und da ist es doch gut, wenn man sich so ein bisschen auch immer wieder so die wichtigen Dinge auch in Erinnerung ruft, worum geht's denn eigentlich? Was sagt also die Schrift über Trennung in der Ehe? 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 10. Da sagt Paulus, den Verheirateten aber gebiete, nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann und dass der Mann die Frau nicht verlassen soll. Also hier haben wir keine schwammige Aussage, hier haben wir keine Erzählung, was irgendwo passiert ist, sondern wir haben hier ein Gebot Gottes. Und das Gebot Gottes sagt ganz klar, Gott will nicht, dass sich Ehepaare scheiden. Das ist das biblische Grundgebot. Es gibt verschiedene Einschränkungen dazu, aber auf die wollen wir erstmal gar nicht eingehen, die wollte ich auch nicht mit euch betrachten. Aber das ist das Grundsätzliche. Gott möchte keine Scheidung. Für unsere Praxis, jetzt werden wir ein bisschen praktischer, bedeutet das gerade für euch junge Leute, wie hat ein deutscher Dichter gesagt, darum prüfe, wer sich ewig bindet. Man soll also nicht leichtfertig in eine Ehe hineinstolpern. Nicht einfach so, ja, könnte ich heiraten oder irgendwas, sondern die Ehe ist eine Institution Gottes und sie darf nicht leichtfertig geschieden werden und deswegen soll sie gut überlegt eingegangen werden. Unsere Gesellschaft heute lebt uns etwas anderes vor. Da wird der Wert der Ehe herabgespielt. Man achtet es nicht mehr, dass die Ehe bis zum Lebensende gelten soll. Man spricht von Lebensabschnittspartnern. Aber das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt, wenn ihr in eine Ehe eingeht, dann soll sie bis zu eurem Lebensende sein. Der frühere Kanzler Gerhard Schröder hat gerade seine 5. Hochzeit angekündigt. Das Problem ist, die 4. Ehe ist noch nicht mal geschieden, aber er plant schon die 5. Und so ist es leider. Das Wort Gottes aber sagt etwas ganz anderes. Die Ehe soll nicht geschieden werden. Und darum ist es vernünftig, jetzt komme ich wieder auf euch jungen Leute, ich meine, ihr habt euch ja gegenseitig schon teilweise auch ausgesucht und werdet euch da auch wichtige Gedanken gemacht haben, aber wer jetzt noch auf Partnersuche ist, ja, bitte achtet nicht in erster Linie auf das Aussehen des Partners. Das ist das, was uns in der Gesellschaft heute immer wieder groß gemacht wird. Der Schönste, der Reichste, das ist der perfekte Ehepartner, oder? Aber bitte, auch wenn er die schönste Frau heiratet, sie kriegt irgendwann Falten. Und der mächtigste und stämmigste Mann wird vielleicht auch irgendwann mal schwach. Und deswegen ist es wichtig, auf andere Werte zu achten, wenn wir unseren Partner aussuchen. Schaut auf den Charakter. Schaut auf seine Gottesbeziehung. Das ist doch wichtig in Bezug auf die Partnerwahl. Ist der Partner, mit dem, den du heiraten möchtest, jemand, den Herrn Jesus lieb hat? Folgt er dem Herrn? Wie ist denn seine Beziehung zu Gott? Bringt er sich in der Gemeinde ein? Dient er dem Herrn? Wie ist sein Charakter? Wie ist sein Umgang mit den Eltern? Spricht er schlecht über andere oder gut? Auf diese Dinge müssen wir achten bei der Partnerwahl. Das ist wichtig und nicht auf das Aussehen. Ich muss gerade mal husten. Ein zweites praktisches: Wenn Gott keine Scheidung möchte, dann müssen wir auch alles tun, um eine Ehe zusammenzuhalten. Und eine Ehe ist normalerweise kein Selbstläufer. Wir müssen etwas in die Beziehung investieren. Wir müssen Zeit mit unserem Ehepartner verbringen. Also nicht, wir werben um den Ehepartner und wenn wir dann verheiratet sind, dann gehen wir unsere eigenen Wege. Nein, der Ehepartner ist dann erstmal die wichtigste Person. Und um die gilt es sich auch zu kümmern. Der Mann ist aufgefordert, seine Frau zu lieben und zu pflegen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Es ist ein wichtiger Dienst aneinander. Und da gilt es immer wieder, die Beziehung zu pflegen. Und man hat immer viel zu tun. Und deswegen ist es wichtig, sich regelmäßig Zeit zu nehmen, regelmäßig miteinander zu reden, Zeit zu haben miteinander. Wirklich die Liebe zu pflegen. Wie ein Garten, der von Unkraut befreit werden muss, immer wieder auch aufeinander einzugehen. Und machen wir uns nichts vor, auch wenn zwei Christen, die den Herrn lieben, heiraten, so kann es trotzdem Probleme geben, es kann massive Probleme geben. Wir hatten auch schon unsere großen Probleme in der Ehe, aber dann ist es nicht die Lösung zu sagen, komm, wir trennen uns, sondern wir sollen aufeinander zugehen. Danke, da habe ich aber schon eins. Aber sehr aufmerksam, vielen Dank. Ich war bei Problemen. Und wenn wir Probleme in der Ehe haben, dass wir uns nicht trennen, sondern dass wir daran arbeiten, zusammenzukommen. Sünde anzusprechen, Sünde zu bekennen, Sünde zu vergeben. Die Wiederherstellung der Ehe ist Gottes Plan und nicht die Trennung. Okay, soweit zur Ehe. Ich denke, ein paar grundsätzliche Dinge sind einfach wichtig. Aber ein zweites, was eng mit der Ehe zusammenhängt, nämlich die Trennung von jungen Leuten aus dem Elternhaus. Ich denke, das ist auch etwas, was wir thematisieren sollten. Während eine Trennung in einer Ehe von Gott nicht gewollt ist, so gibt es aber auch positive Trennung. Und von einer solchen sprechen Jesus und auch Paulus, indem sie die Schöpfungsordnung zitieren. Das ist kein Gebot, aber hier wird etwas beschrieben, was eine normale Entwicklung ist. Zum Beispiel Markus Kapitel 10, Vers 7, da sagt der Herr: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Also es geht hier nicht um ein Gebot, sondern es geht um die Beschreibung einer gewissen Normalität. Wenn ich heiraten will als junger Mann oder als junge Frau, dann komme ich mit meinem Partner zusammen und ich bilde eine neue Einheit. Und dazu gehört es, dass man sich aus der Ursprungsfamilie auch herauslöst. Das ist nicht immer möglich, dass man sich räumlich trennt. Aber eine Loslösung ist ein wichtiger Prozess. Und das kann man gut regeln. Das ist eine positive Trennung. Genauso wie wir irgendwann, der Paul hat jetzt laufen gelernt, der läuft jetzt noch an der Hand vom Papa. Aber das wird nicht immer so sein. Wenn der Simon mit dem Paul in 20 Jahren hierher kommt, dann wird er ihn nicht mehr an der Hand führen, sondern er muss ihn irgendwann loslassen. Und genauso ist es wichtig, dass sich einmal die Kinder von den Eltern loslösen, was aber ein anderes Problem ist, dass die Eltern die Kinder loslassen. Und das ist manchmal das größere Problem, dass die Eltern immer wieder versuchen, da hineinzureden und hineinzuwirken und keine Grenzen akzeptieren. Und wenn es keine räumliche Trennung geben kann, so müssen irgendwo Grenzen gesetzt werden. Zum Beispiel, dass die Eltern nicht einfach in die Wohnung der Kinder gehen. Oder dass geregelt ist, wer für welche Aufgaben zuständig ist. Und dass die Eltern nicht einfach in die Kindererziehung hineinreden oder ähnliche Dinge. Ich kenne ein junges Paar, da haben die Eltern von dem Mann erwartet, dass er nach der Arbeit nicht sofort nach Hause geht zu seiner Frau, sondern jeden Tag erst bei ihnen vorbeischaut. Und das ist nicht gut. Die müssen ihn loslassen. Also eine gesunde Trennung von den jungen Leuten ist etwas durchaus Normales. Gut, wir verlassen das Thema Ehe. Und etwas anderes, was uns auch immer wieder beschäftigt, ist ja auch die Beziehung zur Gemeinde. Wie ist es denn eigentlich mit der Gemeinde? Wie ist es mit der Trennung oder Verbindlichkeit zu einer Gemeinde? Und da möchte ich aus dem Hebräerbrief zwei Verse vorlesen, Hebräer Kapitel 10, Vers 24. Da heißt es, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Für einen Christen ist es normal, in einer Gemeinde eingebunden zu sein. Die Bibel kennt kein Single-Christentum. Wenn jemand den Herrn Jesus lieb hat, wenn jemand an den Herrn Jesus glaubt, dann ist er grundsätzlich in einer Gemeinde oder mit anderen Geschwistern verbunden. Es gibt Ausnahmen. Wenn ein Missionar irgendwo hingeht, wo es keine anderen Christen gibt, dann ist er ziemlich alleine. Aber das trifft ja für uns nicht zu. Und so ist es für uns normal, dass wir die Gemeinschaft untereinander pflegen. Gott hat die Gemeinde zur Ausübung und zur Verwaltung seiner Gnadenmittel eingesetzt. Und das wird allein schon in diesen wenigen Versen deutlich. Wir brauchen Älteste und wir können froh sein, dass wir solche Ältesten haben, die auf die Gemeinde Acht haben, denen unser Seelenheil am Herzen liegt. Es ist gut, wenn wir Geschwister haben, die auf uns aufpassen, denen wir etwas mitteilen dürfen, denen wir das Herz ausschütten dürfen und die, auch wenn es manchmal unangenehm ist, uns auf das Wort Gottes zurückführen und uns sagen, wie wir unser Leben führen sollen. Wenn ich in den Gottesdienst komme, wir sind jetzt ungefähr 6 Jahre hier in der Gemeinde, da bin ich doch dankbar, wenn mir jemand das Wort Gottes erklärt. Manchmal tue ich Dinge, die nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort sind. Und wenn dann der Wolfgang diese Dinge in der Predigt anspricht, dann ist es nicht angenehm, aber es ist doch heilsam. Und ich möchte doch Gottes Wort und Gottes Willen in meinem Leben umsetzen. Und wenn ich mich von der Gemeinde loslöse oder wenn ich eine Gemeinde oder Umgebung suche, wo zum Beispiel nicht über das Wort Sünde gesprochen werden darf, wo Sünde nicht angesprochen werden darf oder wo man nicht über Heiligung spricht, über eine gottgefällige Lebensweise, dann schade ich mir doch selbst. Und wir müssen das wirklich sehen. Als Christen müssen wir eine enge Verbindung zur Gemeinde haben. Und von daher ist hier die klare Aussage, eine Trennung ist nicht möglich. Wenn du heute nur eine Minute von der Predigt speicherst, dann merkt ihr bitte die drei folgenden Dinge. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt und ich möchte das für mich auch immer wieder praktizieren. Der Sonntagstermin, der Gottesdienst ist ein fester Termin. Da gehe ich nicht hin nach dem Lustprinzip und ich versuche, die Uhr pünktlich zu stellen, damit ich dann auch komme. Ich versuche, regelmäßig da zu sein. Ich gehe ja auch jeden Tag zur Arbeit, normalerweise. Wenn ich krank bin, dann darf ich zu Hause bleiben. Aber das müssen wir uns echt angewöhnen, dass wir nicht nach Lust oder so, sondern dass wir sagen, ja, da ist mein Platz, da gehöre ich hin. Sonntags hier, unter der Woche in der Kleingruppe, sei es im Hauskreis, in der Jugendgruppe, da ist mein fester Platz. Und wir sind mittlerweile in einer Größe, da können wir nicht alle untereinander die Beziehungen so intensiv pflegen. Aber der Hauskreis ist zum Beispiel der Ort, wo wir uns öffnen können. Wo wir dann sagen können, weißt du, Wolfgang, ich habe echt Probleme auf meiner Arbeitsstelle. Ich werde von meinen Mitarbeitern gemobbt und ich weiß nicht, soll ich aufhören oder wie kann ich da durchhalten? Und dann sprechen wir miteinander und wir thematisieren das und wir beten füreinander und wir fragen nach. Und das brauchen wir, diese Gemeinschaft untereinander. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir mehr und mehr erkennen, dass wir dieses gemeinsame Leben miteinander, dieses Anliegen miteinander teilen, echt praktizieren müssen. Und drittens, bring dich in der Gemeinde ein. Du kommst nicht nur, um zu konsumieren, um gefüttert zu werden, sondern letztendlich auch, um einen Dienst zu tun. Gutes Beispiel, ne? Und wenn ihr ein Glas Wasser bringt, oder Benny und Nathanael. Ne? Das ist ein Dienst an den Geschwistern. Wenn wir für die anderen beten, man muss ja nicht hier vorne stehen, aber einander dienen, den anderen sehen und auf den anderen zugehen. Das sind alles wichtige Dienste. Und wir dienen einander, wir bekommen gedient, aber wir dienen auch anderen. Gut, verlassen wir das Thema Gemeinde. Und jetzt das Thema Arbeitsstelle, hatten wir ja schon mehrfach angesprochen. Wie sieht's denn damit aus? Was sagt das Wort Gottes über einen Wechsel oder eine Trennung von einer Arbeitsstätte? Und ich weiß aus vielen Gesprächen, dass das ein großes Thema ist, dass viele von uns und von euch Schwierigkeiten auf der Arbeit haben, dass es Kunden gibt, die einem das Leben schwer machen oder der Mitarbeiter oder der Chef. Und da manchmal ist es gar nicht so einfach. Wie sollen wir uns da entscheiden? Und das Wort Gottes sagt nicht wirklich viel darüber. Und wir haben heute auch eine ganz andere Situation als früher. Ein Sklave in damaliger Zeit, der hatte nicht viele Möglichkeiten, sich darüber Gedanken zu machen, eine Arbeitsstelle zu wechseln. Und ein Tagelöhner war froh, wenn er jeden Tag eine Anstellung gefunden hat, dass er sein Geld verdienen konnte. Wir haben heute unheimlich viele Freiheiten und wir dürfen auch von diesen Freiheiten Gebrauch machen. Wir dürfen uns entscheiden, ich möchte dort arbeiten oder ich möchte da arbeiten. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief Kapitel 7, in die damalige Situation hineingesprochen, bist du als Sklave berufen, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber frei werden kannst, so nütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso auch ist der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Und dann sagt er, Brüder, ein jeder bleibe vor Gott in seinem Stand, in dem er berufen worden ist. Also auch verschiedene Möglichkeiten. Aber ich möchte auch hier ein bisschen praktisch werden und mit euch mal kurz überlegen, nach welchen Kriterien sollte ich denn meine Arbeitsstelle eigentlich wählen? Und für viele ist das Hauptkriterium Geld. Was verdiene ich? Was steht am Monatsende da unten? Was ist auf meinem Konto? Und Geld ist ein wichtiger Faktor. Und die Frage ist, genügt das Einkommen, mein Verdienst, damit ich meine Familie ernähren kann? Verdiene ich so viel, dass ich sogar noch etwas für die Reichsgottesarbeit abgeben kann? Aber wir müssen doch nicht so viel verdienen, dass wir den neuesten BMW fahren, oder? Wir müssen auch nicht immer den teuersten Urlaub haben. Und ich glaube, wir brauchen hier ein gewisses Verständnis, dass wir uns nicht den Werten der Welt anpassen und dass wir sagen, ja, jeder fährt ein BMW in meiner Firma. Dann muss es doch mindestens ein Fünfer sein, oder? Nein, das muss es nicht sein. Ich komme auch mit meinem kleinen Skoda jeden Sonntag ganz gut hier in den Gottesdienst. Und man hat auch richtig viel Platz darin. Aber lasst uns nicht das Kriterium des Verdienstes an oberste Stelle setzen. Wenn du viel verdienen kannst, freu dich, aber das ist nicht der Hauptpunkt. Zweitens, denke bei deiner Arbeitsstelle an was denn? An deine Beziehung zu Gott. Wirst du mit dieser Arbeitsstelle Zeit haben, deine Gottesbeziehung zu pflegen? Oder nimm dich diese Arbeitsstelle so sehr ein, dass du fix und fertig bist und keine Zeit hast mehr für die persönliche Beziehung zu Gott und für den Dienst in der Gemeinde? Such dir eine Arbeitsstelle, wo du dem Herrn immer noch dienen kannst und wo du deine Gottesbeziehung nicht in die Brüche geht. Und dann denke bitte an deine Familie. Wird deine Arbeitsstelle dein Familienleben fördern oder hindern? Hast du Zeit für deine Frau? Hast du Zeit für deine Kinder? Siehst du dann irgendwelche und fragst, wer sind denn die? Ja, das sind deine Kinder. Es ist die Sache nicht wert. Wir müssen uns um unsere Familie kümmern, soweit es geht, und da die richtigen Prioritäten setzen. Viertens, denke an deine Gesundheit. Mach dich deine Arbeit so fertig, dass du nicht mehr schlafen kannst, dass du echt fertig bist. Mach dich deine Arbeit krank. Fünftens, denke, ob du deine Arbeitsstelle mit deinen moralischen Maßstäben vereinbaren kannst. Muss ich irgendetwas tun bei der Arbeit, was Gott verboten hat? Ich denke, das sind wichtige Gesichtspunkte und darum geht es letztendlich bei der Wahl der Arbeitsstelle. Wir haben Freiheiten, aber wir sollten uns auf diese wichtigen Dinge auch konzentrieren. Falls du noch mehr Kriterien hast, sag sie mir bitte, dann kann ich die noch einarbeiten. Aber auch wenn wir Möglichkeiten haben, die Arbeitsstelle zu wechseln, so kann ich dir sagen, es wird kaum eine Arbeitsstelle stressfrei oder konfliktfrei sein. Du warst vielleicht ein Vorgesetzten oder ein Mitarbeiter oder irgendjemand sonst, der dir das Leben schwer macht. Und wenn du von einer Arbeitsstelle, ich sag mal, fliehst, dann weißt du nicht, ob es in der anderen Arbeitsstelle besser wird. Wir müssen uns immer wieder damit auseinandersetzen, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass es einfach auch Konflikte untereinander gibt. Wir wollen das nicht, aber wir sind davor auch nicht immer geschützt. Wir müssen uns vielleicht auch darüber bewusst sein, dass Gott mitunter auch diese schwierigen Situationen bei der Arbeit nutzt, um uns zu formen, um uns umzugestalten. Der Betrüger Jakob ging in die Schule des Betrügers Laban. Und manche komischen Leute auf der Arbeitsstelle, die schickt Gott vielleicht gerade deshalb, um uns komische Leute auch zu schleifen und um zu verändern. Und von daher ist nicht immer die Lösung, ja, zu fliehen, sondern auch eine Frage, wie gehen wir dann mit diesem Konflikt um? Wie können wir ihn entkräften? Wie können wir Frieden stiften? Wie können wir uns versöhnen? Wie können wir gute Beziehungen pflegen? Und ich glaube, das ist gerade ein Punkt, der auch immer wieder wichtig ist, den dann auch mit den Geschwistern zu besprechen und ja, aufeinander einzugehen. Lass mich einen fünften und letzten Punkt angehen. Und der ist ganz anders als alle anderen bisher. Nämlich, wie ist es denn mit der Trennung von Sünde oder von Gewohnheiten, die gegen den Willen Gottes sind, also einem unchristlichen Lebenswandel? Als Christen sind wir dazu bestimmt, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Unser Charakter und unser Verhalten soll das Wesen Gottes widerspiegeln. Alle neutestamentlichen Briefe gehen in diese Richtung, das Verhalten von uns Gläubigen gottkonformer zu machen, um es zu verändern, uns zu zeigen, wie ist Gott und was erwartet Gott von uns. Und ganz viele Bibelstellen sprechen davon, dass wir uns von manchen Dingen trennen sollen. Zum Beispiel 1. Petrus 2, Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Das ist etwas, wovon Gott sagt, davon müsst ihr euch unbedingt trennen. Legt es ab. Es ist ein Gebot. Kolosser 3, Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Also hier bekommen wir eine klare Anweisung, dass wir uns von Dingen trennen sollen. Und das ist manchmal viel schwieriger, als uns von Personen zu trennen, nämlich unsere eigenen schlechten Charakterzüge und Angewohnheiten abzulegen. Wir werden immer wieder aufgefordert und daran erinnert, alles abzulegen, uns von allem zu trennen, was die Bibel mit Sünde oder auch, sag mal, der alten Lebensweise anspricht. Also Dinge, die man so normalerweise tut, aber die nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes sind. Petrus begründet dies mit dem Wesen Gottes. Er sagt, Gott ist heilig. Und weil Gott heilig ist und weil ihr zu Gott gehört, so soll auch euer ganzer Wandel heilig sein. Und dieser Wandel zeigt sich dann auch in diesen Dingen, die wir gerade angeschaut haben. Die Trennung von sündigem Verhalten, Worten, Gedanken, Gewohnheiten, das ist ein richtig wichtiges Thema für uns Gläubige, oder? Das ist sehr wichtig. Und das hat auch mit unserer Berufung zu tun, die Gott uns hat. Wenn Gott einen Mann wie Jakob berufen hat, von Laban wegzugehen, so beruft uns Gott und fordert uns Gott auf, uns von diesem alten sündigen Lebenswandel zu trennen. Das Wort heilig bedeutet abgesondert sein. Es beschreibt die Abwesenheit von Sünde und Bosheit. Im positiven Sinn beschreibt es vollkommene Reinheit und Güte. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, ihr Lieben, und dann dreht sich oder schließt sich der Kreis, deswegen müssen wir ja auch wieder in den Gottesdienst kommen, dass wir ermahnt werden und in die Kleingruppen, damit wir darüber sprechen können, wie kann ich das denn ablegen? Und mein Problem ist doch oftmals, dass ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß doch, dass ich meine schlechten Gewohnheiten ablegen muss. Und dann ist es gut, wenn ich zu einem lieben Bruder wie dem Wolfgang gehen kann und kann sagen, Wolfgang, ich will es ja machen, aber wie mache ich es denn? Wie hast du es denn gemacht? Und dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns auch gegenseitig sagen können, weißt du, ich habe echt ein Problem damit, lass uns dafür beten, wir bringen das jetzt zum Herrn gemeinsam. Aber das ist doch etwas, was uns allen am Herzen liegen muss, unsere Seele. Wie sind wir in unserem Charakter? Und da bedarf es ganz sicher Trennung von einigen wichtigen Dingen. Ich möchte euch ein Buch empfehlen an dieser Stelle, wo sehr intensiv mit diesem Thema oder was dieses Thema sehr intensiv behandelt. Es ist von Wayne Mack und heißt Der kompromisslose Kampf. Aber es ist kein Lesebuch, es ist echt ein Arbeitsbuch, das uns herausfordert, Dinge in unserem Leben anzugehen. Aber eine andere Möglichkeit ist auch, wirklich, wenn es Dinge in deinem Leben gibt, von denen du genau weißt, das will Gott nicht, ich muss mich davon trennen, das wirklich mit den Geschwistern im Hauskreis, im Jugendkreis oder wo ihr seid, auch zu besprechen oder nicht, vielleicht nicht mit allen, aber mit einem oder zweien, die zur Seite zu nehmen, sagen, ich habe da echt ein Problem, lass uns das gemeinsam angehen. Wir kommen zum Schluss. Ich hatte von dem neuen Trend in Amerika gesprochen, der mittlerweile hier in Deutschland angekommen ist, von den Trennungspartys. Und ich hoffe, ihr habt gesehen, dass manche Trennungen durchaus positiv sind und durchaus Gott gewollt sind. Die Trennung Jakobs von Laban war richtig und wichtig. Und manche Trennung in deinem Leben mag auch wichtig und richtig sein, aber es kommt darauf an, was sagt das Wort Gottes dazu. Aber meine Frage, was ist denn, wenn wir so eine positive Trennung erlebt haben? Also wenn ich mich von einer sündigen Gewohnheit gelöst habe und wenn ich ein siegreiches Leben in dieser Beziehung führe, sollten wir das nicht auch feiern? Sollten wir nicht Dinge feiern, die wir ablegen, von denen wir wissen, das will Gott nicht? Das können wir auch machen. Uns über Dinge freuen, wenn wir diese Dinge ablegen. Und vielleicht ist das eine ganz neue Erfahrung, eine Trennungsparty zu feiern von Dingen, die Gott nicht möchte. Ich möchte diese Predigt offen beenden. Ich möchte euch nicht sagen, was ihr zu tun habt, aber ich möchte euch ein paar Fragen mit auf den Weg geben und die können euch den Tag über begleiten, da könnt ihr drüber nachdenken. Die erste Frage ist, in welchem Lebensbereich ist eine Trennung bei dir nötig? Oder in welchem Lebensbereich musst du gegen eine Trennung angehen? Das sind Tendenzen zur Trennung, aber du weißt, Gott möchte es nicht. Gibt es so einen Bereich? Oder geht es darum, sogar eine negative Trennung, die Gott nicht wollte, irgendwie aufzuarbeiten? Kannst du dieses Problem, dieses Thema mit jemandem ansprechen? Hast du jemanden, mit dem du darüber reden kannst? Können Geschwister für dich beten? Und dann, wie willst du konkret vorgehen? Sag nicht einfach, ja, ich will was ändern oder ich muss was ändern. Mach konkrete Pläne, wie du das Thema angehen willst. Wen willst du ansprechen? Wie willst du es umsetzen? Und dann die letzte Frage. Und wenn du es dann geschafft hast, wie willst du feiern? Vielleicht mit einem Zeugnis im Gottesdienst und berichten, Gott hat mir echt geholfen. Ich lasse die Fragen offen und gebe sie euch mit auf den Weg, weil es ist ja Sinn der Sache, dass wir in unserem Leben darüber nachdenken. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was. Es waren ja ganz viele Lebensbereiche heute auch. Ich hoffe, ihr habt was, das ihr mit in die Woche nehmen könnt. Wollen wir schließen? Ich bete mit uns. Stehen wir dazu auf. Ja, lieber Vater, wir haben das gesehen, wie du mit Jakob geredet hast und wie du ihm gesagt hast, er soll Laban verlassen. Und dann sind wir zu uns gekommen, Herr, und wir haben verschiedene Dinge angesprochen, die den einen oder anderen auch betreffen können. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du uns deutlich machst und in Erinnerung rufst, was ist dein Wille für diese konkrete Situation? Und wenn du eine Veränderung möchtest, Herr, dass du uns Gnade gibst und hilfst, diese Dinge anzugehen, Hilfe zu suchen, Gebetsunterstützung zu suchen, aber nicht einfach so weiterzumachen. Herr, du hast uns berufen, obwohl wir Menschen sind, die so viel verkehrt machen. Aber du hast uns auch berufen und möchtest, dass wir unser Leben mit deiner Hilfe verändern, dass wir umgestaltet werden und dass wir immer mehr deine Charakterzüge annehmen. Deine Güte, deine Gnade, deine Reinheit. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du Gnade gibst, dass wir das auch jetzt in der kommenden Woche umsetzen dürfen. So hab nochmal Dank für dein Wort und hab Dank für die Punkte, wo du in mein Leben oder in das Leben anderer hineingesprochen hast. Wir wollen dir, unserem Gott, die Ehre geben. Amen.
Bleibt mir nur noch, euch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche zu wünschen.